Ja, liebe Hörer, wir haben eine neue Folge hier aufgenommen von unserem Podcast Block 52. Mein Name ist Philipp Sandner und ich bin Leiter des Frankfurt School Blockchain Centers und wir sprechen heute mit Yannick Frebel. Er ist Gründer eines Startups, das sich mit dem Thema Bitcoin Education beschäftigt. Das ist eine App, mit der man Bitcoin erlernen kann. Und er war ebenfalls auch in El Salvador, ein ganz interessantes Land hinsichtlich Bitcoin, jetzt schon zweimal. Und über all das, Bitcoin, El Salvador, Adoption und die Technologie, sprechen wir. Ja, lieber Yannick, ich freue mich, dass wir heute hier sprechen können. Du bist Gründer in einem Bitcoin-Startup, aber vielleicht stellst du dich und deine Firma einfach mal selber vor.
Ja, hallo Philipp, danke für die Einladung. Freue mich hier zu sein und ein bisschen was erzählen zu dürfen über App Learning. Das ist die Firma, die ich gemeinsam mit dem Julian gegründet habe. Und wie du schon gesagt hast, sind wir ein Bitcoin-Startup oder ein EduTech-Startup, nennt man das auch. Und was wir machen, ist, dass wir spielerische Lerninhalte über Bitcoin vermitteln. Genau genommen heißt unsere App Simple Crypto und es ist eine Lernakademie, die über eine App absolviert werden kann, weltweit verfügbar ist und schon von Usern von der ganzen Welt benutzt wurde, um die Grundlagen von Bitcoin, der Technologie und seinen Implikationen zu erlernen. Im Speziellen fokussieren wir uns da sehr auf die fundamentalen Werte, die Bitcoin vermitteln soll und was die Technologie bringt und weniger um Preisspekulationen. Also darum geht es beispielsweise bei uns gar nicht. Wir machen sozusagen Bite-sized Learning, nennen wir das Ganze, ne? Also kleine Informationsschnipsel, die wir den Leuten an die Hand geben, mit denen sie auch die Technologie konkret anwenden können.
Klasse. Wie viel Nutzer habt ihr schon?
Also wir hatten bisher 60.000 Downloads, die kamen wie gesagt von überall her. Wir haben die App in drei Sprachen verfügbar. Wir haben sie zuerst auf Deutsch veröffentlicht und dann noch auf Englisch. Da kam dann natürlich dann besonders das Wachstum, weil man natürlich auch mehr Leute erreicht. Und schlussendlich mit der Einführung von Bitcoin in El Salvador haben wir dann die App auch noch auf Spanisch übersetzt. Und gerade sind wir dabei, das auch noch für viele weitere Sprachen rauszubringen, weil wir da einen Ansatz verfolgen, der hoch skalierbar ist, um möglichst vielen Leuten diese Inhalte in ihrer nativen Sprache zur Verfügung zu stellen.
Okay, also dann ist es quasi eine Bitcoin-Lern-App. Vielleicht magst du da noch ins Detail gehen. Das heißt, es ist eine App. Gibt es da Tests? Ist es so wie Mathe in der Grundschule, wo dann die Kinder mit einer App, die heißt übrigens Anton, die ist recht gut, einfach das Thema noch vertiefend lernen können, mit zum Drauftapsen, Multiple Choice basiert, Frage, Antwort, Frage, Antwort? Oder welchen Ansatz macht ihr, damit es ja gut eine gewisse Attraktivität hat?
Genau so in die Richtung, bloß natürlich eher auf erwachsenes Publikum zugeschnitten, aber wir verwenden Gamification, so wie du gerade schon angeschnitten hast, auch so Multiple-Choice-Questions, um möglichst das Ganze interaktiv zu gestalten. Denn eine Hürde, die viele Leute haben, wenn sie sich mit der Thematik beschäftigen, ist, dass es eine sehr monotone Geschichte ist. Man hat keinen Leitfaden vorgegeben und einem werden vielleicht ein Dutzend Bücher empfohlen, aber oft ist natürlich die Zeit und die persönliche Motivation eine Hürde, sich mit der Thematik eingehend zu beschäftigen. Und da knüpfen wir an und bieten den Nutzern sozusagen ein interaktives Erlebnis, um mit der Thematik vertraut zu werden, indem sie die Inhalte in einem Swipe-Format konsumieren können, also sozusagen gemacht für die Aufmerksamkeitsökonomie. Man kann das in kurzer Zeit das Wissen inhalieren, kann dann auch noch mal ein bisschen tiefer gehen in bestimmte Begrifflichkeiten, wenn man denn möchte. Und dann werden diese Lerninhalte auch noch mal über Fragen abgefragt. Man hat Quizzes und so kommt man Schritt für Schritt durch die einzelnen Kapitel durch. Fängt beim Kapitel Geld an, beschäftigt sich also mit der Geschichte von Geld, mit dem Unterschied zwischen Kredit und Hartgeld oder der Geldschöpfung. Und erst dann geht es weiter Richtung Bitcoin, ne? Weil das ist ja das Fundamentale, was man auch zuerst einmal begriffen haben muss, wie das aktuell abläuft, bevor man sich mit Bitcoin beschäftigt. Und wenn man dann unseren Kurs bestanden hat, dann bekommt man auch noch ein personalisiertes Zertifikat, was auf einen zugeschnitten ist. Und aktuell sind wir dabei, neue Funktionalitäten zu entwickeln, die die Nutzererfahrung noch verbessern.
Also ist es nicht nur die Technik, sondern auch eben viel drumherum, oder?
Drumrum meinst du jetzt von den Inhalten her? Also wir
Ja, genau richtig. Also du hast gesagt Geld, was noch? Also man kann ja Bitcoin, man meint ja immer, man hat es verstanden. Nach einem Kurs, nach einer Woche, nach vielen YouTube-Videos und irgendwann merkt man dann so, ui, das geht noch viel tiefer und es geht noch viel tiefer. Das heißt,
Genau.
welche Inhalte habt ihr da drin und bei welcher Stelle hört ihr zum Beispiel auf? Also das Thema Kryptografie ist zum Beispiel relativ speziell. Ist das auch noch drin oder wird es dann den Leuten zu viel?
Ja, das wäre zu viel für die Leute. Also das will man ihnen jetzt anfangs noch nicht zumuten. Wie du sagst, das ist eine sehr multidimensionale Thematik und man kann da in viele Ecken noch ausscharen und sich eingehend mit einzelnen Themen tiefer beschäftigen. Aber was wir drin haben, ist sozusagen das Sound Money Technology Narrativ, ne? Das heißt, man sollte verstehen, warum ist Bitcoin digitales Hartgeld und dann noch die Grundlagen der Technologie. Also wie funktioniert die Bitcoin-Blockchain? Wie funktioniert der Mining-Prozess? Was ist in Bezug auf Wallets zu beachten, dass man mal die Grundlagen verstanden hat zwischen einem Public und Private Key? Und das Ganze wird dann natürlich nochmal abgefragt. Aber auch neuere technologische Entwicklungen wie Lightning haben wir auch noch mit abgedeckt, sodass man sich, ja, also wenn man den Kurs bestanden hat und ihn durchgemacht hat, schon mal auf einem sehr guten Informationsniveau steht. Und dann kann man sich natürlich noch weiter in weitere Themen einlesen, wenn man das denn möchte.
Wie viele Stunden ist der gesamte Kurs lang? Also sind es Tage oder Wochen?
Nee, also das ist gerade bei uns der Unterschied. Bei uns muss man nicht einen Haufen Zeit mitbringen, sondern man kann diese Lektionen in kurzen Einheiten konsumieren, also sozusagen im Swipe-Format, wie ich beschrieben habe. Und man bräuchte, je nach Motivationslevel und Fokus, den man gerade aufbringt, kann man das schon in einer Stunde komplett schaffen und ist dann schon mal rundum informiert und hat sich nicht mit irgendwelchen Preisspekulationen beschäftigt, sondern weiß, worum es technologisch geht und warum es hier um eine monetäre Technologie geht.
Und wenn ich mal so fragen darf, jetzt ist ja gerade hier so ein bisschen der Kryptowinter eingekehrt. Ist das Interesse trotzdem noch da oder ist das Interesse jetzt weg? Oder wie war das vielleicht auch im Vergleich zu früheren Phasen, wo es einfach, ja gut, ein bisschen mehr positives Sentiment im Markt gab?
Ja, also wir sind wahrscheinlich da keine Ausnahme von vielen anderen Firmen. Also wir sind da auch ein Aufmerksamkeitsderivat und bekommen natürlich mehr Aufmerksamkeit und neue User, wenn es gerade wiederum in euphorische Stimmungen geht. Nichtsdestotrotz ist natürlich die Bärenmarktphase gerade die Phase, wo mehr Rationalität zurückkommt und wo man sich vor allem weiterbilden sollte. Und dann hat man auch die Zeit und hat hoffentlich keinen FOMO, schnell übereilt irgendwelche Handlungen zu tätigen, sondern kann sich da mal ausführlich damit beschäftigen und sozusagen ein solides Grundwissen aufbauen, damit man in der Zukunft vorbereitet ist, was da technologisch noch alles auf uns zukommt.
Okay, und die Nutzer jetzt gerade so in diesem Kryptowinter, wo kommen die her? Sind das Leute aus Deutschland, weil ihr eine deutsche Firma seid oder von aus welchen Ländern kommen die?
Also tatsächlich hatten wir die meisten Nutzer aus den USA bisher. Kurz darauf gefolgt ist Deutschland. Ja, also wie ich schon beschrieben hatte, wir hatten das erst auf Deutsch veröffentlicht, dann auf Englisch und Spanisch. Und generell kann man sagen, dass wir wirklich weltweit vertreten sind. Das heißt, aus 176 Ländern haben die Leute sich unsere Android- und iOS-App, die ist also in beiden Stores verfügbar, schon runtergeladen und haben damit den Kurs durchgespielt. So, wir haben versucht, den lateinamerikanischen Markt auch schon abzudecken. Da ist natürlich vor allem jetzt aus El Salvador das Interesse da. Und was man natürlich machen muss, ist den Leuten die Inhalte in verschiedenen Sprachen bereitzustellen. Und da sind wir gerade dran, sodass wir da noch mehr Leute erreichen können und ihnen die Grundlagen an die Hand geben. Aber insgesamt waren die meisten aus dem englischsprachigen Raum und besonders aus den USA.
Wie heißt denn die App eigentlich? Das heißt die App Learning oder?
Also wir sind die Firma App Learning, der Julian und ich. Wir sind praktisch eine Zwei-Personen-Softwareentwicklungsfirma. Und unser erstes Produkt ist Simple Crypto. Das heißt also, wir haben den kompletten Code selber geschrieben, Frontend, Backend, die App, können daraus auch mehrere Lernakademien produzieren. Und Simple Crypto ist sozusagen das erste, was davon hervorgegangen ist. Und kann man so unter diesem Namen im App Store suchen, findet man auch unter simple-crypto.app und kann man sich direkt runterladen, ist umsonst und gerne durchspielen und uns schreiben, wenn es Feedback gibt.
Ja, das ist spannend und vielleicht, aber gut, ihr habt jetzt die App Simple Crypto genannt, aber ihr beschäftigt euch ausschließlich mit dem Bitcoin. Plant
Also
ihr quasi
der
da noch?
volle Titel ist Simple Crypto Doppelpunkt Master Bitcoin. Also sozusagen, ich habe es ein bisschen abgekürzt. Ja. Wir haben auch ein kurzes Kapitel drin, wo wir uns mit Alternativen beschäftigen, wo wir sagen, okay, was gibt es denn so alternativ noch? Aber resümiert ist es einfach, dass wir sagen, dass nur Bitcoin hartes Geld ist, wo die Regeln zementiert sind, was vor allem die Emittierung von neuen Geldwerteinheiten angeht. Von daher gehen wir da nicht weiter drauf ein. Man sollte den Nutzern oder Leuten, die neu in den Space kommen, auch vielleicht vielleicht nicht mit Kryptowährung 1354 verwirren, sondern sollte erstmal sagen, beschäftige dich mit dem Bitcoin, verstehe, was hier für eine Historie zugrunde liegt und wie das Ganze funktioniert. Und aufbauend auf dem Wissen kannst du dann selbst ermächtigt Entscheidungen treffen.
Okay, aber das bedeutet dann auch, dass ihr euch wirklich auf den Bitcoin-Bereich fokussiert. Also ihr seid Bitcoin-only sozusagen. Ihr fangt jetzt nicht an mit Simple DeFi und Simple NFT und Simple XYZ, weil so eine app-basierte Lernthematik kann ja auch für ganz viele Bereiche interessant sein. Aber ihr habt euch fokussiert.
Genau, wir haben den Fokus auf Bitcoin, da sind unsere Kapitel strukturiert. Es ist auch für Neulinge, wie ich bereits gemeint habe, schon erstmal genug. Da müsste man nicht den Leuten aufzeigen, was es dann noch so alles gibt. Das kann man dann in Selbstlektüre noch weiter studieren. Das ist nicht mehr so unser Bereich. Wir sind da Bitcoin-only. Und ja, in Bitcoin selber gibt es auch genug Entwicklungen. Da ist schon schwierig, sage ich mal, immer am aktuellen Entwicklungsstand zu partizipieren. Was wir gerade machen, ist auch Bitcoin-Technologie implementieren. Genau genommen geht es um Lightning, also das Mikrotransaktionsfunktionalität von Bitcoin, die wir in die App einbauen, sodass wir ein Learn-to-Earn-Feature bald bereitstellen. Das bedeutet also, je nachdem, wie gut man diese Lerninhalte konsumiert und verinnerlicht und die Fragen beantwortet, bekommt man dafür auch seine ersten Satoshis gut geschrieben.
Das ist interessant. Das heißt, es ist nicht so, dass ich für das Lernen bezahlen muss, sondern ich kriege was dafür. Woher kommt das Geld?
Das Geld, das monetarisiert sich sozusagen durch sag ich mal, die verschiedenen Streams, die wir jetzt schon haben. Also wir haben drei Revenue Streams implementiert und sag ich mal, die Rewards, die man bekommt, das sind jetzt auch keine, ja, also man kann damit jetzt nicht shoppen gehen, sondern das sind natürlich Kleinstbeträge, aber sie veranschaulichen recht schön, dass eben mit dieser Technologie etwas ganz Neues möglich ist, was wir zuvor nicht hatten. Und das sind extrem geringe Mikrotransaktionen, die nahezu kostenlos um die Welt geschickt werden können.
Also vielleicht müssen wir an der Stelle nochmal eine Ebene tiefer gehen oder auch einen Schritt zurücktreten, nämlich was ist denn das Lightning Network? Das mag Hörer geben, die da vielleicht noch nicht alles im Detail kennen. Das müsstest du vielleicht einfach nochmal mit ein bisschen Details ausschmücken, was da eigentlich dahinter steckt und wozu man was braucht.
Ja, gerne. Also das Lightning-Netzwerk ist die Skalierungslösung von Bitcoin. Wie einigen vielleicht bekannt ist, ist Bitcoin nicht sonderlich skalierbar auf der Blockchain-Ebene. Das bedeutet, wir haben da ein Limit an Transaktionen, die je nach Transaktionsgröße so 3 bis 4 Transaktionen pro Sekunde beträgt. Und das hat ja auch viele Gründe, vor allem die Sicherheit und Dezentralität der Blockchain. Und damit man dieses Problem migriert, macht man ähnlich wie bei dem Internet eine neue Skalierungslösung, die man on top auf Bitcoin gebaut hat. Und die nennt sich Lightning-Technologie, beziehungsweise das Lightning-Netzwerk. Und was hier geschieht, ist, dass auf dieser Ebene Transaktionen zwischen einzelnen Knoten abgerechnet werden und sie somit nicht mehr im ganzen Netzwerk gebroadcastet werden müssen. Also nicht mehr jeder weiß über jede Transaktion Bescheid, sondern nur noch zwischen einzelnen Knoten werden diese Transaktionen abgewickelt. Und das ermöglicht uns, Kleinstbeträge in Bitcoin abzuwickeln, die auf Blockchain-Ebene gar nicht möglich sind. Also wie erwähnt, kann man damit dann Beträge von unter einem US-Dollar-Cent versenden und hat nahezu keine Transaktionsgebühren. Und man hat auch keine Limitierungen mehr auf die Transaktionsvolumina. Und das ist natürlich ein Paradigmenwechsel, was Transaktionen angeht, weil Mikrotransaktionen bisher funktionieren eigentlich nur über Batching-Verfahren oder ähnliches, wenn man auf klassische Anbieter geht. Und hier haben wir wirklich eine dezentrale Art und Weise, um Mikrotransaktionen zu tätigen.
Wenn ich das jetzt mal vergleiche, mal bitte sag, ob mein Vergleich zutreffend ist oder nicht. Früher gab es ja das analoge Telefon mit der Wählscheibe. Wir haben es schon fast alle vergessen. Und es war quasi mit zwei analogen Drähten im Haushalt gestanden und war quasi direkt mit der Telekom verbunden. Es gab ja auch ganz früher noch diese Switching Boards, wo dann Leute die physische Verbindung zwischen zwei Personen hergestellt haben. Es war wirklich ganz früher. Dann kam die ISDN-Technologie und man hat ohne Änderung der Kupferdrähte in unseren Haushalten es geschafft, Datenbits drüber zu schießen. Und inzwischen gibt es ja die ADSL- und DSL-Technologie, die auch mit den gleichen Kupferdrähten ein Vielfaches an Geschwindigkeit rausholt. Kann man das so vergleichen? Also quasi Bitcoin als Kupferdraht, also ja, alt und langsam, aber funktioniert. Und eben das Lightning sozusagen als DSL obendrauf, leistungsfähiger und mit mehr Datenvolumen oder Zahlungsverkehrvolumen. Kann man das so vergleichen?
Kann man so vergleichen vielleicht, ne? Ich muss auch sagen, das ist weit vor meiner Zeit gewesen. Also ich bin 26, deswegen kenne ich diese ganzen analogen Zeit, das analoge Zeitalter gar nicht mehr so. Aber man kann so einen Vergleich ziehen oder man könnte sagen, wir haben natürlich, wenn wir jetzt Bitcoin als Gold betrachten, was ein bisschen klobiger ist im Transfer und nicht so granular zu transferieren ist, dann wären natürlich der Claim auf Gold oder Papier, was man sozusagen mit deren Vorteilen handeln konnte, eine Möglichkeit, um das Ganze zu skalieren. Und ähnlich funktioniert das natürlich auch in diesem Bereich. Und was man sich so ein bisschen aus Informatik- oder Netzwerksicht nochmal vorstellen muss, ist, dass natürlich in der Blockchain jede Transaktion für jeden für immer verfügbar ist und oder gespeichert wird. Und im Lightning-Netzwerk haben wir eine andere Sphäre von Privatsphäre und da wird nicht alles für immer gespeichert. Das heißt, hier geht auch eine Transaktionshistorie verloren, wenn auch mal die einzelnen Knoten nicht mehr verfügbar sind. Und nur dadurch, dass man auch diese Speicherlast aus der Blockchain rausnimmt, kann man erreichen, dass das Ganze skalierfähig wird.
Sehr spannend. Also würde das alte Argument, dass man mit Bitcoin gar keinen riesengroßen, ja gut, große Volumina an Zahlungsverkehr abwickeln dürfte, inzwischen ad acta gelegt worden sein. Das ist ja ein Standardkritikpunkt, den man wirklich jahrelang gehört hat. Du warst ja auch in El Salvador, da würde ich gleich nochmal ein, zwei, drei Fragen stellen, aber vorher nochmal vielleicht einen weiteren Schritt zurück, nämlich Bitcoin und auch vielleicht die Adoption von Bitcoin, die Verbreitung von Bitcoin. Was siehst du da? Ja, siehst du, dass es zunimmt? Kommen die Leute zu euch, sind interessiert? Wo stehen wir da gerade? Wo stehen wir in Deutschland? Wo stehen wir in anderen Ländern? Ihr habt ja dann ganz guten Überblick.
Also ich kann natürlich nicht hier für die Masse sprechen, aber aus meiner subjektiven Beobachtung sehe ich natürlich schon den Fortschritt. Und wahrscheinlich, wenn man das jetzt je nach Zeitfenster betrachtet, wirkt es in kleineren zeitlichen Abständen immer, als würde nicht viel passieren. Aber wenn man doch mal rauszoomt und es wieder auf ein paar Jahre sieht, dann merkt man natürlich den immensen Fortschritt. Also ganz konkret 2019, als die ersten Möglichkeiten bestanden, Lightning zu nutzen. Da habe ich eine Webseite aufgerufen, die hieß Poyo Feed. Da hat jemand einfach seinen Hühnerstall in der Kamera ausgestattet und man konnte einen QR-Code scannen und jedes Mal, wenn man diese Lightning Invoice bezahlt hat, dann ist die Fütterung passiert und das Futter ist ausgeschüttet worden und konnte live beobachten, wie das Futter zu den Hühnern runtergerasselt ist, bis sie schon irgendwann ganz übergewichtig waren. Und jetzt, 3 Jahre später, bin ich in einem Land in Zentralamerika, wo wir staatliche Adoption haben, wo ich an einigen Stellen mit Bitcoin zahlen kann oder meine täglichen Güter damit kaufen kann. Und das ist natürlich nur möglich, weil wir diesen extremen technologischen Fortschritt haben und die Verbreitung zunimmt. Also Geld an sich ist ein Netzwerkmedium und Kommunikationstechnologie ist ja auch ein Netzwerkmedium. Von daher ist Bitcoin da in doppelter Weise ausgestattet und man merkt auf jeden Fall, dass der Adoptionsfortschritt weltweit zunimmt. Ich meine, das sieht man jetzt nicht nur an den kurzfristigen Hypezyklen, sondern vor allem auch an all den Dienstleistungen und Servicen und den ganzen Apps, die entwickelt werden in diesem Bereich, wovon wir natürlich auch ein Teil sind.
Das ist ein guter Punkt. Ich denke mir manchmal, man sollte eigentlich in diesem Krypto-Ökosystem ein Tagebuch schreiben, damit man diese Eindrücke von vor minus einem Jahr, minus 3 Jahren nicht vergisst, weil es ist wirklich so, wenn man so Tag für Tag in dem Bereich arbeitet, denkt man so, Menschenskinder, geht es langsam und die Leute haben es immer noch nicht verstanden und es dauert und es dauert. Aber wenn man sich die Jahre anschaut, also 2019, wie du sagst, 2015 und so weiter, da ist dann doch schon wirklich einiges passiert. Yannick, du warst in El Salvador. El Salvador hatte ja vor etwas über einem Jahr gesagt, neben dem US-Dollar, dort machen wir Bitcoin noch zur staatlichen Währung. Man muss dazu wissen, dass es in El Salvador keine eigene nationale Währung mehr gibt. Das heißt, bis September letzten Jahres gab es den Dollar und seitdem eben gibt es nebendran noch den Bitcoin. Jetzt warst du dort vor Ort mit einer kleinen Reisegruppe, glaube ich. Magst du da vielleicht mal deine Eindrücke schildern?
Ja, sehr gerne. Du kannst mich ja nochmal dann spezifischer fragen, was dich interessiert. Aber wir waren auf jeden Fall mit einer deutschen Delegation dort, eingeladen durch die Botschaft in El Salvador. Es gab auch eine österreichische Delegation und ein paar Leute aus Tschechien waren auch dabei. Und wir hatten die Möglichkeit, das kleine zentralamerikanischen Land zu sehen. Also es ist wirklich nicht groß, kann man sich vorstellen, wie Hessen von der Fläche, 6 Millionen Einwohner, relativ übersichtlich. Und ja, insbesondere uns hat natürlich interessiert, wie läuft denn die Bitcoin-Adoption. Und für mich war es jetzt schon meine zweite Reise nach El Salvador. Ich war dieses Jahr im Februar schon mal einen Monat dort auf eigene Faust mit meiner Freundin und bin rumgereist und habe mir das Ganze angeschaut und wollte mir da auch nochmal einen eigenen Eindruck von verschaffen. Und man muss natürlich sagen, dass wir schon noch relativ am Anfang stehen. Also man sollte da auch nicht zu sehr beschönigen. Aber was man sieht, ist, dass diese neue Art von Infrastruktur, die da jetzt durch Lightning und Bitcoin ermöglicht wird, das den Alltag einfach massiv vereinfachen kann. Also als Beispiel, man kommt schon am Flughafen an, man sieht da ein Chivo ATM und kann sich dann direkt natürlich die Gelder, die US-Dollar auszahlen lassen. Das ist schon mal eine Möglichkeit. Du sagst, es ist super unkompliziert und funktioniert schnell. Aber auch wenn du ankommst und weißt, ich kann innerhalb von kürzester Zeit mir mein Datenvolumen kaufen, indem ich einfach nur einen QR-Code scanne. Der ganze Prozess dauert 30 Sekunden bis eine Minute und schon habe ich das aufgeladen. Das sind einfach Dienstleistungen, die damit gebaut werden können, die so unkompliziert sind, dass sie eigentlich von also Legacy-Systemen fast gar nicht repliziert werden können. Und insbesondere, wenn das der breiten Bevölkerung zugänglich gemacht wird, dass man seine Rechnungen online mit einem QR-Code über diverse Wallet-Anbieter bezahlen kann, dann ist es ein Abbau von bürokratischen Prozessen und hebt die Leute, die eigentlich von der Bargeldwirtschaft kommen, direkt in so ein digitales Zeitalter, dass man nur darauf spekulieren kann, wie das in der Zukunft wohl sein wird, wenn hier noch mehr digitalisiert wird in diesem Bereich und das Leben der Leute vereinfacht.
Ja, sehr spannend. Also, aber auch da, wir müssen da mal den Prozess ganz genau beschreiben. Also, du steigst aus dem Flugzeug aus, dann hast du Dollar, du packst die Dollars in den Chivo-Automat. Das ist quasi wahrscheinlich wie so eine Art Terminal mit einem Bildschirm. Und dann hältst du dein Handy davor und
Na,
genau,
das ist
erzähl
eine
mal.
Möglichkeit, anders. Also du kannst es auch so rum machen, aber was ich eher
Ja,
meinte ist, wenn du
aber
sagst, du
egal.
kommst mit deinem.
Erzähl mal, wie das genau funktioniert mit dem Wallet auf dem Handy und dem QR-Code. Das ist das, was mich interessiert, weil das vielleicht viele Leute so noch nicht gehört haben, wie das exakt funktioniert mit QR-Codes und Wallets und ähnliches.
Ja, also wenn ich jetzt Bitcoin auf meinem Handy habe und ich komme an am Flughafen, dann gehe ich zu diesem Automaten hin, ein ganz normaler Geldautomat, vom Design her kann man sich das vorstellen. Sag mal, welchen Betrag möchtest du abheben? Wähle ich den Betrag aus, dann bekomme ich den QR-Code angezeigt, auch natürlich denominiert in Bitcoin. Scanne ich diesen Betrag, drücke auf Senden, warte ich wieder auf die Transaktionsverarbeitung und schon kann ich mir das Geld in Bargeld rausziehen und in US-Dollar, wenn man denn möchte und das braucht. Also das ist natürlich eine Vereinfachung, wo man sagt, okay, die Conversion oder die Möglichkeiten, interoperabel zu sein, bringt einfach gewisse Vorteile, schnell Bargeld zu beziehen. Und es ist auch sehr beliebt, vor allem im Bereich von Remittances. Also man muss sich ja vorstellen, dass ein Großteil der Bevölkerung oder ja, sag ich mal, schon im Millionenbereich Leute in den USA arbeiten als Arbeitsmigranten. Und eine These der Regierung war auch, wie können wir diese Rücküberweisungen, also diese Remittances, vereinfachen, damit wir eben nicht mehr über diverse Dienstleister gehen müssen, die da einen Großteil auch in Gebühren verdienen. Und deswegen sind überall diese Chivo-ATMs, also coole ATM sozusagen, Chivo heißt ja cool, aufgestellt worden und man kann ganz unkompliziert also in Zusammenarbeit von einem Handy-Wallet und diesen Automaten von den USA nach El Salvador Geld schicken zu seinen Verwandten, zu nahezu null Kosten, kann sich das dann auch direkt in Bargeld auszahlen lassen, wenn man denn möchte. Und das ist natürlich eine extreme Vereinfachung von Prozessen. Und was da drunter läuft, ist Bitcoin in Zusammenarbeit mit Software, die von der Regierung bereitgestellt wird, die da in dieses interoperable Netzwerk andockt.
Mein Gut, also das klingt jetzt sehr faszinierend, aber die Frage muss natürlich sein, dass das wirklich immer und überall funktioniert, Fragezeichen, oder gibt es da Hiccups? Funktioniert die Technik? Und natürlich noch angeschlossen, Yannick, ist es schon überall möglich? Also wirklich bei jedem, keine Ahnung, Kaffee an der Ecke, bei jedem, ich weiß nicht, ob es dort einen Dönerladen gibt, wahrscheinlich nicht, aber bei jedem Döner vor Ort, oder ist es nur an ausgewählten Punkten, wo ihr vorbeigekommen seid?
Ja, also wir haben natürlich eine schon subjektive Erfahrung gemacht. Es ist definitiv nicht überall verfügbar. Ich würde jetzt auch so von meiner Schätzung sagen, auf jeden Fall weniger als 10%. Gründe hierfür sind natürlich, dass der Einführung dieser Infrastruktur nicht reibungslos verlaufen ist. Es gab auch einige Probleme, gerade mit diesem staatlichen Chivo-Wallet. Und die sind größtenteils behoben worden, zumindest ist das, was ich mitbekommen habe. Man merkt aber natürlich, dass das alles noch ein bisschen zum Beispiel langsamer ist, also wenn man jetzt ein klassisches Wallet hernimmt, weil da halt einfach ein bisschen mehr Infrastruktur noch dazwischen läuft. Ich meine, die haben auch gewisse Compliance-Regeln, wo die Transaktionen geprüft werden müssen und so weiter und so fort. Also es hat auch einen regulatorischen Rechtsrahmen, der dann natürlich auf technologischer Sicht eine kleine Bremse ist. Aber das Ganze funktioniert. Und man kann auf jeden Fall sagen, dass es auch stabil funktioniert. Ich habe es öfters ausprobiert mit Leuten. Zu deiner anderen Frage, warum es vielleicht nicht so viele verwenden, ist einerseits natürlich die Vertrauensfrage. Ja, möchte ich jetzt hier wirklich alles digital machen, gerade wenn ich nicht weiß, wie es funktioniert? Also da kommt wieder der Bildungsaspekt rein. Die Leute müssen natürlich verstehen, dass Bitcoin ein apolitisches System ist, was weltweit operiert und eben nicht gekoppelt ist an eine Partei oder Regierung oder einen Staat. Und dann auch natürlich die Vorteile für den Alltag erstmal begreifen. Also was ich jetzt beschrieben habe mit Rechnungszahlungen, Datenvolumen und Co., das muss ihnen auch erstmal jemand zeigen. Und da gab es jetzt noch nicht so die Aufklärungskampagnen. Und ja, deswegen ist da gerade für uns natürlich auch die Frage, wie können wir den Leuten helfen, diese digitalen Anwendungen zu benutzen und ihnen zu erklären, was dann auch dahinter steckt.
Aber wie funktioniert das? Weißt du, ihr sitzt in München und versucht zum Beispiel eure App auch in El Salvador anzubieten. Kommt man dann über die Entfernung in die dortigen Netzwerke rein? Also ist das Bitcoin-Ökosystem so weit verzweigt, dass das auch interkontinental funktioniert?
Bitcoin an sich ist ja globales Geld, globale Technologie, von daher aus dieser Hinsicht ist kein Problem.
Das ist klar, nee, mir geht's um die App, weißt du, wenn ihr zum Beispiel sagt, ihr wollt jetzt wirklich El Salvador und diese Chance nutzen, ihr wollt helfen, dass dort die Leute besser verstehen, was da eigentlich passiert, könnt ihr das über die Distanz, also reicht es aus, die App auf Spanisch zu übersetzen oder muss man nicht dort eigentlich, weiß ich nicht, sofort sich monatelang aufhalten, um dort letztendlich Fuß zu fassen und die App zu vermarkten?
Also man muss definitiv Feldforschung betreiben, weil man muss ja auch verstehen, was sind so die Hürden für die Leute, um das Ganze zu verstehen und wie kann man auch Inhalte bereitstellen, die ihnen wirklich weiterhelfen. Und da hilft es natürlich nur, so wie du sagst, vor Ort zu sein, mit den Leuten zu reden, sich auszutauschen und das auch konstant zu machen und vor allem verschiedene Blickwinkel einzunehmen. Also wir haben natürlich mit Vertretern aus der Regierung reden können, wir können mit Locals reden vor Ort und fragen und ja schauen, wie sie das Ganze einsetzen oder auch natürlich mit der Bitcoin-Community, die auch wirklich global sehr gut vernetzt ist und man kennt sich ja da dann auch mit der Zeit. Und unsere App im Konkreten ist natürlich über den App Store für alle Leute erreichbar und von daher gibt es da sozusagen keine Eintrittshürde und auch preislich nicht, weil man sie sich kostenlos herunterladen kann. Nichtsdestotrotz ist es natürlich immer von Vorteil, möglichst viel Feldstudien zu betreiben und zu schauen, was sind jetzt genau die Probleme, die man beheben muss.
Also du bist jetzt der erste Mensch, mit dem ich spreche, der jetzt schon zweimal in El Salvador war. Das heißt, du hast zwei Datenpunkte, ja. Einmal wahrscheinlich früher und jetzt kürzlich. Hat sich seitdem was verändert? Und dort hast du was mitgenommen? Skepsis hoch, Skepsis runter. Ich meine, der Preis ist ja auch gefallen. Hast du da Beobachtungen?
Also was ich damals schon festgestellt hat im Februar, da waren wir natürlich noch nicht in so einer bärischen Stimmung, ist, dass natürlich so ein Mental Accounting extrem schwierig ist mit einem volatilen Asset. Also natürlich bepreisen die Leute ihre Güter und Dienstleistungen nicht in Bitcoin, weil sie alles in US-Dollar denominiert ist. Und da immer so, dass irgendwie Bitcoin-Kurse im Alltag einzubinden, ist einfach nicht praktikabel. Die Technologie an sich zu nutzen, ist super komfortabel und bringt einige Vorteile, aber Bitcoin, das Asset, bringt so einige Schwierigkeiten mit sich, gerade wenn man überlegt, dass natürlich Händler festgesetzte Margen haben und irgendwie keine Lust haben, sich da auf irgendein Asset-Exposure im Alltag zu haben. Von daher habe ich mir damals schon gefragt, wie wäre das denn, wenn man jetzt irgendwelche Stablecoins auf Lightning hätte und mit all den Vorteilen, die das System bringt. Und glücklicherweise wurde das in diesem Zeitraum, also wirklich echt kein großer Zeitraum, wo ich da war, Ende Februar, Anfang März bis jetzt November, schon umgesetzt. Vom Konkreten durch die Firma Galloy, die haben einen Stable-Satz entwickelt. Dadurch haben die Leute eine in US-Dollar denominierte Balance in ihren Wallet drin, das heißt zum Beispiel Bitcoin Beach, und können einfach alle Vorteile nutzen, die Lightning ihnen bietet oder die dieses Zahlungsmedium bietet, und müssen sich nicht der Volatilität von Bitcoin aussetzen, und denen kann sozusagen dann der Kurs auch total egal sein.
Das ist spannend. Das wäre nämlich jetzt auch meine letzte Frage gewesen. Du hast ganz am Anfang von neuen Entwicklungen gesprochen, die sie hier ständig tun. Jetzt hast du wahrscheinlich gerade eine dieser neuen Entwicklungen genannt. Welche neuen Entwicklungen siehst du noch, also jetzt in den letzten Wochen, Monaten oder vielleicht auch Entwicklungen, die jetzt in den nächsten Monaten kommen?
Also Eine Sache, die ich schon damals formuliert hatte, also ich hatte meine Bachelor-Thesis 2019 über das Lightning-Netzwerk geschrieben. Ich hatte genannt Lightning-Netzwerk als Grundlage für die Kryptoökonomie und jetzt meine Master-Thesis als Lightning-Service-Provider. Und eine These, die ich damals schon hatte, ist, dass wir natürlich eine Remonetarisierung des Internets erleben werden. Also man kann unabhängig von ad-basierten Geschäftsmodellen jetzt Streaming-Money ermöglichen. Das heißt also, so Kapital oder Geld und Informationen fließen in entgegengesetzte Richtungen. Und das war vorher nicht möglich. Und dadurch werden natürlich täglich neue Use Cases freigeschaltet, wie man im Internet Lightning und Bitcoin nutzen kann, sei das irgendwie, weil man jetzt auf Webseiten das einbinden kann als Code und man kann auf jeder Webseite dann einfach Mikrozahlungen akzeptieren, als auch jede andere Form von zahlbarem Content oder Informationen, die man im Internet einsetzen kann. Also das war Thesis Nummer eins, dass man sagt, okay, das Internet wird dadurch durch Lightning nochmal auf ein anderes Geschäftsmodell gehoben. Welche Dinge da im Konkreten praktikabel sind, welche Plattformen Erfolg haben werden, das möchte ich jetzt mal nicht abschätzen. Das wird sich rausstellen, aber es lohnt sich auf jeden Fall immer, diese neuen Entwicklungen auszuprobieren. Und auf der anderen Seite, sowas wie in El Salvador, wo man sagt, natürlich Infrastruktur, die vorher nicht gegeben war, oder in Ländern, wo Institutionen natürlich weniger stabil sind. Wenn ich jetzt sage, im Hinblick zum Beispiel auf den afrikanischen Kontinent, wo auch Bitcoin extrem beliebt geworden ist, weil es einfach die Möglichkeit ist für Leute, unabhängig von ja, instabilen Institutionen ihr Geld zu verwahren und zu versenden, dann sind das für mich so die Kernthesen, dass man sagt, da wird Bitcoin besonders aufblühen und bei uns kann man sich natürlich auch in die technologische Entwicklung einklinken und naja, ich würde sagen, der Bitcoin-Preis ist fast oft immer das Langweiligste an dem ganzen Thema.
Ja, das war schon fast ein gutes Schlusswort. Wir sind leider schon am Ende, Yannick. Magst du noch eine kurze Schlussfolgerung, also eine Conclusio, sagen oder eine Empfehlung?
Eine Empfehlung, wenn man sich mit Bitcoin erstmalig beschäftigt, ist natürlich, sich, ja, sage ich mal, nicht von irgendwelchen FOMO-Reaktionen anderer Leute anzustecken, genauso wenig wie Angst hier im Bärenmarkt, sondern man sollte sich wirklich ja, mit den Fundamentals beschäftigen. Da können wir auf jeden Fall den Leuten zur Hilfe stehen und da kann man auch gerne mal so auf uns zukommen, wenn man im Bereich Lightning-Expertise braucht. Und an sich natürlich ist es immer von Vorteil, Technologie auszuprobieren und nicht nur ja, drüber zu lesen, sondern einfach mal Hands-on-Mentality zu betreiben und zu schauen, was kann denn diese neue Technologie alles.
Klasse. Vielen lieben Dank für das Gespräch, Jannik. Und dann wünsche ich dir natürlich noch einen wunderbaren Tag und den Hörern da draußen ebenfalls.
Vielen Dank, Philipp.